Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo. Und
Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen Sonntag.
Und frohe Ostern.
Ja, stimmt, frohe Ostern. Dicke Eier, sagt man das? Nein, das ist nicht in Ordnung.
Ich glaube nicht.
Fraglich, oder? Ja, aber ihr wisst ja, wie ich es meine. Ihr Lieben, heute gibt es keine Werbung, dafür gibt es ein paar warme Worte. Wir hatten in den letzten Folgen ja Werbeclips, wofür wir sehr dankbar sind, dass wir Partner haben, die mit uns zusammenarbeiten. In Bezug darauf hatten wir auch Zuschriften, wo die Leute dann schrieben, mit der Werbung, das ist doof und hin und her. Wir müssen dazu jetzt mal etwas sagen. Wir sind, wie gesagt, sehr dankbar, dass es Firmen gibt, die mit uns zusammenarbeiten. Wir prüfen sehr gut, mit wem wir zusammenarbeiten. Wir hatten Angebote, wo wir sehr schnell sehr viel Geld verdienen könnten, was aber ziemlicher Quatsch ist. Und deswegen haben wir das auch nicht gemacht dann. Es ist halt eben so, irgendwie müssen wir diesen Podcast finanzieren. Das ist leider so. Und deswegen ist das notwendig. Und ich finde es ehrlich gesagt dann immer ein bisschen traurig, wenn man das dann liest.
Ja, also ich kann das verstehen, was du sagst. Es sind wirklich nur vereinzelte Stimmen. Ich denke mal, dem Großteil wird klar sein, dass natürlich auch sehr viel Zeitaufwand in einem Podcast steckt. Und man muss auch dazu sagen, tatsächlich auch Kosten. Also nicht nur unsere Arbeitszeit, sondern es stecken auch tatsächlich Kosten in dem Podcast. Und die müssen ja auch erstmal wieder reingeholt werden. Und man muss jetzt auch dazu sagen, wir investieren auch wirklich sehr viel Zeit. Wir machen ja jede Woche eine Folge für euch. Dementsprechend ist es auch schön, wenn dann auch ein bisschen was wieder reinkommt.
Ja, die Alternative dazu wäre dann entweder auf eine Plattform zu wechseln, wo man das bezahlen muss, was wir nicht möchten. Wir wissen aber, dass es einige gibt, die uns auch über Plattformen, die nur Podcasts zum Besten geben, hören und dafür schon bezahlen, das ist richtig. Aber ein Großteil der Leute wird uns über Spotify hören oder Amazon Prime oder so. Und das sind alles leider Hoster, die den Podcaster nichts wiedergeben. Das heißt also, du bezahlst sogar Geld dafür, um deinen Podcast da hochzuladen. Das ist vielleicht was, was einige nicht wissen. Ich hatte auch einen kleinen Kommentar dazu mal geschrieben bei Instagram. Nur mal so zur Info, weil die andere Alternative wäre dann halt, wir machen keine Werbung, dann können wir aber nicht jede Woche einen Fall machen. Und ich denke, das ist nicht in eurem Interesse und auch nicht in unserem Interesse. Das wollten wir einfach nur mal so sagen, ist nicht böse gemeint. Aber es hat sich die letzte Zeit gehäuft und ich muss sagen, es macht keinen Spaß, das zu lesen.
Ich muss nochmal wiederholen, wie gesagt, das sind nur einzelne Stimmen von einer ganz großen Masse. Und ich wette mit dir, da fühlen sich jetzt auch die wenigsten angesprochen. Kleiner Geheimtipp für diejenigen, die sich dadurch tatsächlich gestört fühlen oder durch dieses Geplänkel am Anfang, das Gerede, was jetzt nichts zum Fall beiträgt. Es gibt eine super Funktion fast auf jeder Plattform, dass man 10 bis 30 Sekunden mal kurz Vorlauf spulen kann und genau den Teil, den einen nicht interessiert, einfach vorspulen kann, ohne dass man einen Kommentar dazu abgeben muss.
Ja, genau.
So, aber wie gesagt, wir lassen uns davon jetzt auch nicht irgendwie aus der Spur bringen oder uns verärgern. Nein. Wie gesagt, es sind so wenige vereinzelte Stimmen von so vielen Zuhörern und Zuhörerinnen und das freut uns auch riesig, dass die meisten uns das ja auch in Anführungsstrichen gönnen.
Es werden sich auch jetzt, das ist ja meistens so, es werden sich auch jetzt hundertprozentig die Falschen angesprochen fühlen. Also wie gesagt, das sollte auch jetzt kein Angriff sein, es sollte einfach nur mal eine Klarstellung ist es ja auch nicht, eine Relativierung sein. Wir wollten einfach mal was dazu sagen, weil es ja halt Stimmen gibt und wir gehen ja immer auf Kommentare ganz gerne ein und deswegen sind wir jetzt mal darauf eingegangen.
Gut, damit es nicht allzu lange dauert, bis ich meinen Fall starte, würde ich sagen, legen wir gleich los. Ich muss gleich dazu sagen, ich habe heute wieder leider extreme Probleme mit Allergie, aber ich habe versucht, mich jetzt zu dopen mit Nasenspray. Ich hoffe, ich klinge nicht ganz so bescheiden und trage den Fall jetzt interessant für euch vor.
Ja, dann trage mal vor, ich und meine Allergie, wir lauschen ergriffen.
Es ist der 9. Februar 1953, als das Zimmermädchen Clementine etliche Male an die Tür des Apartments Nummer 2 in der Dufourstraße in Zürich klopft. Es ist Montag und Clementine ist dafür verantwortlich, dass alle Zimmer des Hotels in Ordnung gebracht werden. Da sie keinerlei Antwort erhält, geht sie davon aus, dass die 19-jährige Mieterin Liliane Roth sicher unterwegs ist. Nichts ahnt, öffnet sie die Zimmertür und sieht zuerst ein unvorstellbares Chaos. Das komplette Zimmer ist auf den Kopf gestellt. Die Schubladen der Kommoden sind geöffnet, ein Sideboard wurde umgestoßen, die Schranktüren stehen weit offen und alle persönlichen Gegenstände von Liliane liegen auf dem Boden zerstreut. Noch bevor sie einen klaren Gedanken dazu fassen kann, was hier wohl geschehen ist und was sie als nächstes tun sollte, sieht sie dann die Leiche von Liliane Roth neben dem Sofa auf dem Boden liegen. Ihr Gesicht ist blutüberströmt und auf ihrer Stirn klafft eine mehrere Zentimeter lange Wunde. Aus dieser breitet sich eine Blutlache um ihren Leichnam aus. Sie trägt einen gelben Wollpullover, darüber eine rote Wolljacke und einen Pelzmantel. Ihre Strümpfe sind heruntergerollt und sie trägt weder einen Rock noch eine Hose. Völlig schockiert von diesem Anblick stürmt das Zimmermädchen zum nächsten Telefon und alarmiert sofort die Polizei. Wenig später trifft diese am Tatort ein. Mit dabei sind Spurensicherung, Gerichtsmedizin und sogar ein Bezirksanwalt, da aufgrund der Auffindesituation ein natürlicher oder selbstbeigefügter Tod sofort ausgeschlossen wird. Beim ersten Anblick des Tatortes würde keiner Suizid vermuten, jedoch gilt es, besonders in diesem Fall, auch diesen sicher auszuschließen, da das Opfer, Liliane Roth, einige Zeit zuvor nach einem gescheiterten Selbstmordversuch in eine psychiatrische Klinik in Zürich eingewiesen wurde. Die Ermittler bringen außerdem in Erfahrung, dass die attraktive 1,70 Meter große Frau offiziell Bardame war und erst kürzlich einen Schnellkurs in Getränkemixen besucht hatte. Ihr Geld verdiente sie jedoch als Sexarbeiterin in den einschlägigen Bars in Niederdorf und im Seefeld. Sie besaß mehrere tausend Schweizer Franken auf ihrem Bankkonto und bewahrte zu Hause immer 300 Franken in bar auf. Diese waren jedoch, ebenso wie die Brieftasche der jungen Frau, aus ihrem Zimmer verschwunden. Diese Tatsache und die durchwühlten Schränke lassen zwar auf einen Raubmord schließen, jedoch vermuten die Ermittler ein anderes Motiv. Sie gehen von einem Sexualdelikt aus. Die Bekleidung der Ermordeten bringt sie zu der Annahme, dass der Mörder aus dem Milieu kommen könnte und vermutlich einen Wollefetisch haben könnte. Schließlich ist es sehr ungewöhnlich, dass die Leiche lediglich mit Unterwäsche, einem Wollpullover, einer Wolljacke und einem Pelzmantel bekleidet aufgefunden wurde. Zunächst befragen die Ermittler sämtliche Hotelbesucher sowie Anwohner, die in der Nähe wohnen. Eine Dame, die direkt über dem Tatort wohnt, berichtet, dass sie in der Nacht auf den Sonntag gegen 1.30 Uhr aus dem Schlaf gerissen worden sei. Sie habe von unten lautes Poltern und Schreie einer Frau gehört, die sagte, bitte nicht. Sie habe daraufhin vergeblich versucht, den Hausmeister telefonisch zu erreichen. Da der Streit und das Poltern aber schnell wieder vorbei waren, sei sie kurz darauf wieder eingeschlafen. Ein anderer Anwohner gibt an, dass er glaubt, Lilianes Ex-Freund in besagter Nacht im Hotel gesehen zu haben. Dieser wird sofort ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen. Doch schnell stellt sich heraus, dass ihr Ex-Freund für die Tatnacht ein wasserdichtes Alibi hat. Er kann als Verdächtiger ausgeschlossen werden und wird wieder freigelassen. Von der Gerichtsmedizin erfahren die Ermittler in der Zwischenzeit, dass nicht die Wunde an ihrem Kopf die Todesursache war, sondern Erstickung. Liliane Roth wurde mit einer Wollschärpe erdrosselt. Als sie bewusstlos wurde, schlug ihre Stirn hart auf den Boden auf und verursachte die klaffende Wunde. Mithilfe der Zeugenaussagen von Anwohnern und Bekannten können sie den Tatabend wie folgt rekonstruieren. Die 19-jährige Sexarbeiterin Liliane Roth geht am Abend des 7. Februar 1953 ins Kino L'Étoile, um sich einen Film anzusehen. Anschließend geht sie ins Restaurant Palazzo und ist dort zu Abend. In der benachbarten Bar Le Perroc nimmt sie noch einen Schlummertrink zu sich und wird dort gesehen, wie sie einen Roman liest, den sie dabei hatte. Als sie im Hotel zurückkehrt, wartet ihr Angreifer bereits auf sie und erdrosselt sie schließlich mit ihrem schwarzen Wollschal, den sie in diesem Abend um den Hals trägt. Doch wer der Angreifer war, bleibt nach wie vor unklar. Die Polizei erhofft sich nun von der Öffentlichkeit Hilfe bei der Lösung des mysteriösen Mordfalls. Die Presse wird informiert und es werden zahlreiche Fahndungsplakate aufgehängt. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, wird sogar eine Belohnung in Höhe von 3.000 Franken ausgesetzt. Doch ein brauchbarer Hinweis geht zunächst nicht ein. Die Ermittler tauchen nun tief ins Rotlichtmilieu ein und befragen rund 500 Frauen, die bei der Polizei als Sexarbeiterinnen bekannt sind. Sie wollen vor allem wissen, ob sie Liliane Roth kannten und hoffen so, zu weiteren Hinweisen, zu Liebschaften oder sogar ihrem Zuhälter zu gelangen. Ebenso wollen sie wissen, ob sich Freier mit, Zitat, abnormalen Wünschen herumtreiben. Sie fragen gezielt nach Perversen, Sadisten oder Fetischisten. Vor allem solche mit einer Vorliebe für Pelz und Wolle. Aufgrund der Aussage mehrerer Sexarbeiterinnen gerät Mitte März 1953 ein Mann in den Fokus der Ermittler, der im Rotlichtmilieu als Wollenfreier und Wullefritz bekannt ist. Der Wollfetischist soll aus Luzern kommen und die Dienste von Liliane in Anspruch genommen haben. Die Polizei kann den Verdächtigen Fritz Stuckmann schließlich ausfindig machen. Der 55-Jährige arbeitet als Portier und Sekretär in einem Hotel in Luzern. Er stammt aus einer angesehenen Familie. Sein Vater war katholisch-konservativer Regierungsrat, seine Brüder sind Ärzte, Architekten und Anwälte. Er hat eine Lehre als Kaufmann abgeschlossen und arbeitete einige Jahre in den USA. Auch nach seiner Rückkehr in die Schweiz führt er ein unbeständiges Leben, ist unverheiratet und trotz Erbschaft praktisch pleite. Mord aus Habgier würde also als Motiv in Frage kommen. Es taucht nun sogar ein Zeuge auf, der behauptet, Stuckmann in der Tatnacht in der Nähe des Hotels in Zürich gesehen zu haben. Aufgrund des dringenden Tatverdachts wird Fritz Stuckmann festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Bei der Befragung gibt er gegenüber der Polizei seinen Fetischismus offen zu, bestreitet aber, mit dem Mord irgendwas zu tun zu haben. Er gibt an, in der Tatnacht bereits wieder in Luzern gewesen zu sein. Ein Alibi kann er jedoch nicht vorweisen. Der Verdacht gegen ihn verdichtet sich, als an seiner Kleidung Wollfasern, ein Pelz sowie ein Schamhaar sichergestellt werden, die mit den Proben vom Tatort übereinstimmen. Doch Stuckmann beteuert nach wie vor seine Unschuld. Man kann nun zwar nachweisen, dass er was mit der Ermordeten zu tun hatte, jedoch reicht dies nicht für eine Anklage aus. Schließlich gibt er ja zu, dass er die Dienste von Liliane zuvor in Anspruch genommen hatte. Man weist Fritz Stuckmann schließlich zur psychiatrischen Untersuchung in die Heil- und Pflegeanstalt Rheinau ein, die unter der Direktion von Professor Hans Binder steht und öfters in Kriminalfällen zu Expertisen herangezogen wird. Der renommierte Gerichtsgutachter Hans Binder ist beeindruckt von der selbstsicheren Art, mit der Fritz Stuckmann die Tat leugnet. Er wirkt dabei glaubhaft und widerspricht sich niemals. Dennoch sprechen die Indizien deutlich gegen ihn. Der Gutachter versucht nun, mit verschiedenen Methoden tiefer in sein Inneres vorzudringen und beginnt eine Reihe von Tests wie dem Wortassoziationstest, dem Zondi, dem Lüscher und dem Rorschach-Test. Sogar ein graphologisches Gutachten wird erstellt. Dabei zeigt Stuckmann eine starke Aggressivität, jedoch scheitern alle Versuche, ihn zu einer verräterischen Äußerung zu bewegen. Da sämtliche Tests und erneute Befragungen immer wieder in eine Sackgasse führen, beschließen der Staatsanwalt und Professor Binder, einen außergewöhnlichen Schritt zu wagen. Nach Einwilligung des Tatverdächtigen unterwerfen sie Stuckmann einer Narko-Analyse. Dafür wird Stuckmann Pentotal injiziert. Pentotal ist auch als Wahrheitsserum bekannt und wird aufgrund seiner enthemmenden Wirkung in der Psychotherapie eingesetzt. Äußerst selten, sogar in Gerichtsverfahren. Doch Stuckmann bleibt trotz Subnarkose bei seiner vorherigen Aussage und weicht nicht davon ab. Professor Binder schreibt in seinem Gutachten, obwohl wir uns die größte Mühe gaben, den Exploranten auf alle mögliche Weise von dieser Darstellung abzubringen, erhielten wir von ihm keinerlei für seine Schuld verräterische Antworten oder auch nur verdächtige affektive Reaktion. Einige Tage nach diesem Experiment muss sich Stuckmann noch einem Alkoholtest unterziehen lassen. Hierfür muss er innerhalb von 2 Stunden 2 Liter Wein trinken, damit festgestellt werden kann, ob er auf Alkohol anormal reagiert. Doch auch hier liefert das Ergebnis keine Auffälligkeiten. Daraufhin bleibt Ende Dezember 1953 nichts anderes übrig, als den Verdächtigen aus der Haft zu entlassen, ohne gegen ihn Anklage zu erheben. Der Staatsanwalt erklärt, nach Prüfung der gesamten Beweisergebnisse bin ich zur Überzeugung gelangt, dass sich trotz der Schwere der Indizien eine Anklageerhebung und damit eine eventuelle Verurteilung des Angeschuldigten durch das Schwurgericht nicht verantworten kann. Doch wer nun denkt, dass Fritz Stuckmann daraufhin ein freier Mann ist, der irrt sich. Wegen, Zitat, abseitigen Veranlagung wird er unter Vormundschaft gestellt und in eine Anstalt eingewiesen. Dies geschieht auf Wunsch seiner Verwandten und mit seinem eigenen Einverständnis. Der spektakuläre Fall, über den auch im Ausland berichtet wird, hat aber auch ein politisches Nachspiel. Der Einsatz der Narko-Analyse wird als chemische Folter kritisiert und später sogar in Strafuntersuchungen verboten. Vor allem im Fall von Fritz Stuckmann wird kritisiert, dass dieser sich zum Zeitpunkt des freiwilligen Einverständnisses bereits 9 Monate in Untersuchungshaft befand. Nach mehrmonatiger Untersuchung dürften die meisten Angeklagten so ausgelaugt sein, dass sie sich mit fast jeder Methode einverstanden erklären würden, nur um dieser Situation zu entkommen. Zudem schien er zu diesem Zeitpunkt auch nicht in der geistigen Verfassung gewesen zu sein, solch eine Entscheidung treffen zu können, da er ja direkt nach seiner Entlassung unter Vormundschaft gestellt wurde. Professor Binder verteidigt seine Entscheidung, die Narko-Analyse durchzuführen, mit der Begründung, dass er ausschließlich im Interesse des Verdächtigen gehandelt habe und dieser ausführlich über die Wirkung der Pentotal-Einspritzung aufgeklärt wurde. Er habe zudem jederzeit das Recht gehabt, das Experiment zu verweigern. Der Mordfall Liliane Roth bleibt trotz enormem Aufwand ein Cold Case. 1979 wird das Verfahren endgültig eingestellt.
Okay. Als du das jetzt gerade vorgetragen hast, ist mir so ein Satz eingefallen, der sich vielleicht jetzt etwas lustig anhört, aber der eigentlich die ganze Sache trifft. Der sagt, er wäre unschuldig, der muss verrückt sein. Weil nur so kann ich mir das erklären, dass wenn ich einen Beschuldigten habe, der sagt, ich war das nicht, anstatt dass man dann versucht, mit anhand von Verhören den vielleicht zu einem Geständnis zu zwingen und wenn er dann kein Geständnis ablegt, vielleicht auch in Erwägung zieht, dass er es vielleicht wirklich nicht war, auch wenn alles passen würde. Nein, die machen es ganz anders. Die fragen den, warst du es? Er sagt nein, die weisen ihn in die Psychiatrie ein.
Weißt du, warum er in die Psychiatrie auch eingewiesen wurde? Wegen seinem Fetischismus. Das Ding ist, du musst dir auch vorstellen, es war 1953. Heute wäre das natürlich nicht so möglich gewesen. Aber zur damaligen Zeit, es hieß ja, wegen seiner anormalen oder abseitigen Veranlagung, alleine deswegen wurde er unter Vormundschaft gestellt. Das wäre ja heute undenkbar. Stell dir mal vor, du hast halt einen Fußfetisch. Es ist gesellschaftlich halt tabuisiert und dementsprechend wird gesagt, du bist nicht ganz normal mit deinem Fußfetisch. Du solltest lieber mal in eine Heilanstalt.
Ja, dann müssten viele Menschen unter Vormundschaft stehen, da ist richtig. Aber das war das Erste, was mir eingefallen ist. Da habe ich gesagt, okay, gut, natürlich, das würde alles hervorragend passen. Mhm. Wobei man auch dazu sagen muss, die Frau hat diesen Wollschal getragen, hast du ja gesagt. Also die kam zurück in ihr Hotelzimmer.
Ja, es war ihre Kleidung.
So, das kann dann auch irgendjemand anders gewesen sein, der gerade gesagt hat, der die halt an dem Schal gepackt hat und damit erwürgt hat. Das muss noch nicht mal in dem Zusammenhang stehen, meiner Meinung nach.
Ja, also ich fand das auch äußerst merkwürdig, wie die Ermittler direkt darauf gekommen sind, ja, guck mal, wie die Leiche jetzt noch gekleidet ist. Ja, das muss ein Mensch gewesen sein mit einem Wolle- oder Pelzfetisch. Ich habe dir jetzt zum Beispiel schon ein Foto bereitgestellt, das werde ich ja auch auf Instagram hochladen. Das könnt ihr euch anschauen unter @allejahremörder mit OE geschrieben oder auch gerne auf unserer Homepage allejahremörder.de. Und du siehst alleine auf diesem Foto, was trägt diese Dame? Du siehst zwar nicht viel, aber was trägt diese Dame?
Ja, sie ist fein gekleidet und hat auch einen Schal umhängen oder sowas, was ich hatte. Ich habe das Bild jetzt leider wieder zugemacht eben. Ich habe es, sie hat Pelzkragen, so ein Pelzmantel ist es oder ein Kragen oder sowas.
Ganz genau. Sie trägt einen Pelzmantel höchstwahrscheinlich. Und das Ding ist, zu der damaligen Zeit wurde sowas häufig getragen. Ich denke sogar vor allem so als Sexarbeiterin ist es so dieser typische Kleidungsstil. Es ist ja auch, nicht jeder Mensch konnte sich einen Pelz leisten, vor allem echt Pelz. Dann direkt darauf zu schließen, dass es sich hier dabei um einen Fetischisten handeln muss, finde ich eigentlich unsinnig. Es sieht ja auch eher so aus, als hätte vielleicht eine versuchte Vergewaltigung stattgefunden, weil er vielleicht den Rock oder die Hose schon ausgezogen hat, aber nicht weitergemacht hat. Ich meine, die Unterwäsche war ja noch an.
Ja, und es passt halt auch irgendwie nicht dazu, wenn das jetzt nur ein Mord war, der aus fetischistischen Gründen begangen ist. Warum hat er dann die ganze Bude noch auf den Kopf gestellt und hat da irgendwas gesucht noch? Das ist ja Quatsch. Das spricht für mich ja eher danach, dass es hier ein Raubmord war. Sie vielleicht den Täter oder den, in dem Fall erstmal den Einbrecher oder den Räuber erwischt hat, es zu einem Kampf kam und der sich sie noch gepackt hat. Vielleicht wollte der Täter, dass gedacht wird, dass sie vielleicht missbraucht worden ist, um seine Tat zu vertuschen. Das kann ja auch sein.
Hatten wir ja auch schon mal, ja? Ne? Dass die eigentliche Tat dann vertuscht werden wollte.
Mhm. Aber ich bleibe dabei, wenn die Frau diesen Schal angehabt hat, es zu einem Kampf kam, wenn man am Kämpfen ist, dann packt man sich irgendwas, womit man den anderen außer Gefecht setzen kann. Das wäre ja mit einem Schal, der um den Hals hängt, recht einfach. Mhm. Deswegen würde ich sagen, also das muss nicht zwangsläufig der gewesen sein. Natürlich würde das schön passen aufgrund des Fetischs, den er hat. Das ist ja alles wunderbar. Das ist genauso wie dieser Spruch, das Buch ist fertig, ich muss es nur noch schreiben. Ja, das ist hier genauso. Der Täter, der würde natürlich als Täter hervorragend passen. Aber wenn er es ja halt nun mal nicht war und selbst unter Pentotal bei seiner Aussage geblieben ist. Gut, sie haben ihn ja dann da freigelassen. Das muss man denen ja noch zugute halten dann. Aber ja, ich finde es halt generell auch heftig, jetzt diese ganzen Tests bei einem Menschen, der halt einfach nur sagt, ich war es nicht. Ja gut, er hat diesen Fetisch. Okay, gut, gebe ich dir recht. In den 50er, 60er Jahren ging man mit sowas ganz anders um. Das würde heute so nicht mehr passieren. Aber das war das Erste, was ich dachte, der sagt es nicht, der muss verrückt sein.
Ja. Also ich hatte mir übrigens auch die Frage notiert, du hast jetzt so viele Dinge genannt. Ich hatte mir auch die Frage notiert, ob du glaubst, dass man nach 9 Monaten Haft und diversen Untersuchungen überhaupt noch in der Lage wäre, auch unter Subnarkose oder unter extremem Alkoholeinfluss, einen Mord zu verheimlichen. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, nach 9 Monaten und sämtlichen Tests, wenn du diesen Mord begangen hättest, du wärst irgendwann eingebrochen.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Je nachdem, wie du in der Haft behandelt wirst und bei den Verhören, ist es ja auch in vielen Ländern so, dass Menschen was zugeben, was sie gar nicht gemacht haben, nur damit es aufhört.
Richtig. Und gerade dieser Punkt, die Narkoanalyse wurde ja als chemische Folter bezeichnet, dem würde ich tatsächlich sogar zustimmen. Plus, dass ich auch eine psychische Folter darin sehe. Der wurde ja wie ein Versuchskaninchen behandelt dort. Also ich habe ja die ganzen Tests, die mit ihm durchgeführt wurden, habe ich ja aufgezählt. Und ich vermute mal, dass 3 Tests davon den wenigsten bekannt sind. Das sind jetzt keine schlimmen Tests, aber mich hat selber interessiert, was überhaupt dahinter steckt. Das war ja zum einen dieser Zondi-Test, geht zurück auf den Psychiater Leopold Zondi. Und der basiert auf die Annahme, dass wir Menschen uns die uns ähnlich sind, also dass wir uns zu denen angezogen fühlen und von Menschen, die uns unähnlich sind, fühlen wir uns abgestoßen. Und dann werden dem Probanden eine Reihe von so Porträtfotos vorgelegt und alle Personen auf diesen Fotos haben verschiedene psychische Störungen. Und der Proband muss dann halt sagen, welches Porträt findet er sympathisch und welches nicht. Und das soll dann im Prinzip die Triebstruktur des Menschen diagnostizieren. Fand ich höchst interessant. Dann gab es ja den Lüscher-Test. Das ist ein Farbtest. Da wird dir im Prinzip so eine Farbpalette vorgelegt und du musst dann halt deine Lieblingsfarben im Prinzip auswählen und dann sortieren. Also das halte ich jetzt, also den ersten Test kann ich ja irgendwie noch nachvollziehen. Das mit den Farben finde ich jetzt komisch. Also man soll daraufhin dann Rückschlüsse auf die Charaktereigenschaften haben. Ich weiß nicht, ob ich meinen Charakter jetzt psychoanalysieren kann, nur weil ich die Farbe lila oder pink schön finde. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber es sind halt, wie gesagt, die 50er Jahre. Jo, an irgendwas mussten sie sich ja festhalten. Das war damals halt, denke ich mir, dann, das hätte ich fast gesagt, der neue heiße Scheiß. Ja, also.
Mich würde es tatsächlich mal interessieren, ob solche Tests heute noch durchgeführt werden. Das weißt du ja gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was in der Psychoanalyse alles so gängig ist. Naja, auf jeden Fall, das dritte war der Rorschach-Test. Und ich denke, das wird den meisten ein Begriff sein. Du hattest ja auch schon gesagt, also das hatten wir in einem Privatgespräch, dass du diesen kennst. Und bei diesem Test sollen 10 verschiedene, entweder ein- oder mehrfarbige symmetrische Kleckse im Prinzip gedeutet werden und die geben dann eben Ausschlüsse über die Persönlichkeit des Patienten. Und das wird ebenfalls zur Diagnostik von Denkstörungen eingesetzt, besonders bei Menschen, die nicht gerne offen über ihre Gedanken sprechen. Und das wäre jetzt zum Beispiel ein Test, wo ich es nachvollziehen kann, dass man sagt, ja, dieser Test könnte jetzt Aufschlüsse über die Person geben oder ja, im Prinzip Gedankenstrukturen, die eigentlich nie ausgesprochen werden.
Ja, also den Rorschach-Test, der ist, glaube ich, teilweise wird er sogar je nachdem nochmal gemacht. Aber dem wird natürlich nicht so viel beigemessen dann. Es kommt ja immer darauf an, wie ich was werte. Ich kann ja viele Tests machen. Es ist halt die Frage, wie ich die auch gewichte. Ich kann natürlich sagen, okay, wenn ich jetzt einen Patienten vor mir habe, der komplett alles nur schwarz will und alles nur dunkel, da kann ich sagen, okay, gut, ich könnte jetzt gucken, hat der ein recht sonniges Gemüt oder ist der einfach traurig im Moment gerade, weil der alles so dunkel sieht und alles schwarz und keine Helligkeit haben will. Das kann man machen. Aber anhand dessen würde heutzutage nie mehr eine Diagnose gestellt.
Ja.
Also das sind alles Sachen, die mit reinfließen und dann ergibt sich zum Schluss ein Gesamtbild. Aber zu sagen, jetzt so, der hat beim Rorschach-Test bei dem Fleck das und das gesehen, der ist hundertprozentig ein Triebtäter. Also das funktioniert nicht, das geht so nicht.
Naja. Ich fand es generell mal interessant, so ein bisschen diese Tests zu recherchieren, wie da vorgegangen wurde. Wie gesagt, mir kam es vor, als wäre er da wie so ein Versuchskaninchen behandelt worden. Auch ey, also das mit dem Alkoholtest, das hat im Prinzip das Ganze dann nochmal den Hut aufgesetzt. Und ich dachte, WTF. So ganz nach dem Motto, ja, also Kinder und Betrunkene, die lügen ja nicht, ne? So kam es mir vor. Klar, man wollte daraus auch Schlüsse ziehen, ob er jetzt unter Alkoholeinfluss zum Beispiel gewalttätig, aggressiv oder sonstiges wird. Aber ich denke, dass sie auch genau dann versucht haben, ihn eben auszuquetschen und zu gucken, naja gut, von Alkohol bekommst du ja auch eine lockere Zunge. Vielleicht kommt da dann endlich das Geständnis. Aber fand ich schon krass, innerhalb von 2 Stunden 2 Liter Wein.
Gut, also man kann ihnen zumindest nicht vorwerfen, dass sie sich keine Mühe gegeben haben. Sagen wir es mal so, sie haben ja wirklich alle Register gezogen.
Ja, Mühe in Anführungsstrichen.
Genau, wir wollen das jetzt auch gar nicht ins Lächerliche ziehen. Gerade also diese Sache mit diesem Pentotal, das ist ja auch eine Sache, die von Geheimdiensten und so weiter früher sehr gerne genutzt wurde, um da irgendwelche Spione auszuquetschen oder irgendwie sowas. Das ist auch tatsächlich nicht ohne. Also da kann der Patient auch locker mal bei versterben, wenn man sich da...
Warte mal, Baby. Also Pantotal ist ja im Prinzip eine abgewandelte Variante von einer Schlafmittellösung. Und wenn das in geringen Mengen injiziert wird, dann kannst du eben verhindern, dass die Person einschläft. Die ist dann die ganze Zeit bei Bewusstsein, aber sie ist so ein bisschen benommen und hat so ein bisschen, ja, eher so Glücksgefühle, so Euphorie.
Ja. Das gibt's auch heute noch mit Medikamenten. Also wenn du im Krankenhaus jemandem zum Beispiel mal so ein bisschen Dormicum injiziert hast oder so, da haben dir die Patienten auch Sachen erzählt, die dir klaren Bewusstseins, denke ich mir, so nicht erzählt hätten.
Ja, ja, eben so typisch wie Narkosezustand halt. Eben genau, wenn du von der Narkose wach wirst,
so
diesen Benommenheitszustand
hast. Deswegen wurde das natürlich im Krankenhaus nicht gemacht, sondern um zum Beispiel eine luxierte Schulter wieder zu reponieren oder so. Da hat man ein bisschen Dormicum gespritzt. Ja. Aber die haben dann auch Dinge erzählt, wurde hinterher gesagt, dass okay, das hätte er dir im wachen Kopf nie erzählt.
Ja, ich bin jetzt aber gerade bei dem Punkt hängen geblieben, dass du gesagt hast, da sind schon Menschen bei verstorben. Oder das ist nicht ganz so ungefährlich. Bei einem Schlafmittel.
Ja, natürlich. Wenn ich ein Schlafmittel überdosiere oder irgendwie sowas, kann das ja natürlich auch zu Kreislaufreaktionen führen.
Ah, okay. Das ist schon mal interessant zu wissen.
Also generell, wenn ich ein Medikament injiziere, jeder Patient reagiert ja auch anders darauf. Mhm. Und es gibt ja auch hier in so Filmen, wenn man da sieht, das wird ja gerne verwendet bei so Spionen oder sowas, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ich war natürlich im reellen Leben da noch nie dabei. Aber es gibt ja durchaus, wie gesagt, Länder, die so etwas heute noch anwenden, sagen wir mal so, mit Medikamenten irgendwelche Geständnisse aus Leuten rauszukriegen oder so. Ich finde es nicht in Ordnung. Also wie gesagt, ich finde, das ist zu Recht verboten.
Ja, so. Auf jeden Fall.
Zu Recht, absolut zu Recht.
Dieser Professor Binder hat übrigens auch gesagt, dass es das erste Mal war, dass er die Narkoanalyse durchgeführt hat. Und ich weiß jetzt nicht, er hat es zumindest versucht, glaubhaft rüberzubringen, dass er wirklich nur im Interesse des Angeklagten gehandelt hat. So im Sinne von, ja, aber wenn ich durch diese Narkoanalyse eben auch kein Geständnis aus ihm rausquetschen kann, dann ist er halt unschuldig. Und ich wollte ja im Prinzip nur dazu beitragen, dass er ja wieder entlassen wird. Dass seine Unschuld bewiesen wird.
Ja, und als Belohnung dafür, dass er unschuldig ist, ist er dann unter Vormundschaft gestellt worden.
Und das ist genau das Krasse, dass er direkt danach unter Vormundschaft gestellt wurde. Und ich bin der Meinung, er fühlte sich, also Stuckmann, fühlte sich so heftig bloßgestellt. Ich meine, jeder wusste davon. Die Presse hat über diesen Fall berichtet. Jeder wusste, dass er verdächtigt wurde in dem Fall. Jeder kannte jetzt auf einmal seinen Wollefetisch. Und zur damaligen Zeit, wie gesagt, war das ja komplettes Tabuthema. Du galtest als anormal, wenn du solch einen Fetisch hattest. Dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass er deswegen in Anführungsstrichen sein Einverständnis sogar, weil eine Vormundschaft, die funktioniert ja auch nicht so einfach. Er musste selbst auch sein Einverständnis dazu abgeben, unter Vormundschaft gestellt zu werden. Und ich denke, das wird er deswegen freiwillig gemacht haben, weil er sich dachte, ja gut, wenn ich jetzt rauskomme, jeder Mensch weiß, wer ich bin, jeder Mensch denkt, ich hätte jemanden ermordet und jeder Mensch weiß, dass ich einen Wollefetisch habe und denkt, ich sei anormal.
Ja, wie gesagt, natürlich sind das ja jetzt auch heute die Ansichten der Neuzeit. Im Prinzip ist ja nicht von damals, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich finde, es gibt viel schlimmere Fetische, als einen Wollfetisch zu haben.
Ja, selbstverständlich.
Also das ist ja überhaupt nichts Gefährliches. Ja,
nein.
Also jetzt mal ganz ehrlich, da gibt's viel schlimmere Sachen. Aber es ist, nein, ich gebe dir hundertprozentig recht. Es passt halt in diese Zeit. Vor allen Dingen, was mich wundert, die Brüder von ihm waren Ärzte und Anwälte. Also, dass die da nicht zum Teufel gejagt haben.
Ja,
also wenn mein Bruder da so inhaftiert und ich wäre Anwalt oder Arzt, ich würde den da auf die Bude rücken. Ich würde den, sehr komisch. Kann halt auch sein, dass er aufgrund dieses Fetisches die Familie sich dann auch geschämt hat. Das war ja leider in den Zeiten auch so, dass das ja alles dann ganz schlimm war. Schon ziemlich, ziemlich komisch. Also ich finde es halt heftig. Er war es nicht. Er hat es bewiesen, dass er es nicht war. Sie entlassen ihn, stellen ihn aber unter Vormundschaft als Belohnung dafür im Prinzip. Also das finde ich total schlimm, sowas, ganz ehrlich.
Ja, fand ich auch ganz, ganz schrecklich. Übrigens möchte ich doch mal ganz kurz an dieser Stelle erwähnt haben, wir hoffen, es ist jetzt in der Folge rausgekommen, was wir über Fetischismus denken, dass wir das als völlig normal sehen, solange man niemanden schädigt.
Das ist das Wichtige.
Mit seinen Vorlieben kann meiner Meinung nach jeder machen, was er will und leben, wie er will. Das juckt mich null. Ja, leben und leben lassen. Und ich finde auch daran nichts Anormales. Das sind halt Vorlieben. Dann ist es halt so. Es gibt ja wirklich auch immer einen Deckel, der zum Topf passt.
Nein, also solange man sich natürlich da innerhalb der Gesetze bewegt,
richtig,
keine Menschen damit in irgendeiner Form verletzt, unterdrückt oder ausbeutet, Ist das in Ordnung? Aber ich muss halt, also ich habe noch nie von einem Wollfetisch gehört. Also ich wusste gar nicht, dass es, aber gut, es gibt ja auch den schönen Spruch, es gibt für alles einen Fetisch. Also insofern finde ich das jetzt nicht schlimm. Nein, es soll jeder nach seiner Fasson glücklich werden. Und wenn er da auf Gleichgesinnte trifft, ist das ja auch wunderbar. Es hört natürlich da auf, wo Menschen dazu zu etwas gezwungen werden oder von etwas belästigt werden. Das natürlich, also wenn ich es als Fetisch empfinde, nackt durch die Fußgängerzone zu laufen, das geht halt eben nicht.
Nee,
muss man dazu,
nee.
Ja, natürlich verletze ich damit niemanden, aber das geht halt eben nicht.
Richtig. Dann noch zur Ergänzung. Ich habe jetzt aus dieser Dufourstraße 80, ich hoffe auch, ich habe den Straßennamen richtig ausgesprochen, und auch sämtliche Kino, Restaurants etc. pp. Verzeiht es mir, wenn ich mal irgendwas falsch ausgesprochen habe. Ich habe aus dieser Straße ein Hotel gemacht, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob es sich tatsächlich um ein Hotel handelt. Es könnte auch einfach nur ein Apartmentkomplex gewesen sein. Aber es gab hier ein Zimmermädchen, was die Zimmer ja auch in Ordnung bringen musste. Und dementsprechend hatte ich jetzt die Vermutung, es handelt sich um ein Hotel. Kann, wie gesagt, auch ein Apartmentkomplex gewesen sein. Ich habe auch versucht nachzurecherchieren, was dort in der Straße ist, habe auch bei Google Maps geguckt und habe jetzt nur herausgefunden, dass mittlerweile ein italienisches Restaurant, also eine Pizzeria namens Capri dort steht. Dementsprechend kann ich es euch nicht sagen, ob es jetzt ein Apartmentkomplex oder Hotel war. Das wollte ich nur nochmal vorsichtshalber dazu sagen. Kann auch sein, dass ich mich da komplett vertue, dann vergiss den Teil mit dem Hotel und mach daraus einfach ein Apartmentkomplex.
Was ich mir so gedacht habe, so während du vorgelesen hast, es kann ja auch sein, ich meine, sie hat ja als Sexarbeiterin gearbeitet. Vielleicht waren das ja einfach auch so Wohnungen, die halt im Zuge dessen angemietet wurden und wo es dann halt eine...
Aber warum wohnt dann eine ältere Dame da drüber?
Ja gut, es kann ja sein, dass es nicht alle Wohnungen waren.
Hm.
Ist ja, mir nur so also, als Idee gekommen, aber das, ich denke, das ist ja auch jetzt nicht
irgendwas zwischen Hotel, Apartmentkomplex etc. Ja. pp. Gewesen sein, ja. Aber es waren ja auch ihre privaten Gegenstände dort. Also sie wird da ja auch gewohnt haben.
Ja.
Ja. Das einfach noch vollständigkeitshalber dazu gesagt. Und ich würde sagen, das war's von meiner Seite. Wenn du magst, kannst du mir gerne ein neues Jahr ziehen.
Mach ich aber schon alles vorbereitet. 1972.
Ja, das Jahr hatten wir schon dreimal und bislang haben wir keinen einzigen Fallvorschlag.
Okay. Ist notiert.
Super. Also wenn ihr schnell seid, könnt ihr sehr, sehr gerne, vor allem für 1972, euren Fallvorschlag einreichen. Das könnt ihr gerne machen über Instagram. Dort findet ihr uns unter @allejahremörder mit OE geschrieben oder über unsere Homepage allejahremörder.de, auch mit OE geschrieben. Dort dann einfach das Kontaktformular ausfüllen und absenden. Oder aber ihr schickt uns eine E-Mail mit eurem Fallvorschlag an
contact@allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben.
Genau. Und nicht vergessen, wir freuen uns jederzeit über eine nette Bewertung. Ihr müsst ja auch nichts schreiben, ihr könnt auch einfach nur Sterne verteilen. Damit helft ihr uns schon extrem weiter. Egal auf welcher Plattform, sehr gerne bewerten, da freuen wir uns wahnsinnig.
Gut, dann würde ich sagen, war's das für heute. Ihr Lieben, wir wünschen euch noch schöne Ostern. Lasst es euch gut gehen, trefft euch mit Familie und Freunden. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, hört am Mittwoch gerne mal bei Ungedingst rein. Das ist unser anderer Podcast. Da geht es deutlich gemütlicher und lustiger zu. Steht alles unten in den Shownotes. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder hier bei Alle Jahre Mörder. Bis dahin, bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut. Bye.